Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. All in One. Der neue Präsident des Bühnenvereins ist Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Hier hören Sie ihn. In diesem Jahr ein besonderes Zeichen der Wertschätzung, die Verleihung der Faust-Theaterpreise und die internationale Kunstmesse in Abu Dhabi. Ein Erfahrungsbericht. Ulrich Kuhn hat den Hut genommen als Präsident des Deutschen Bühnenvereins, dem Verband, der seit fast 175 Jahren die Interessen aller Theater und Orchester in Deutschland vertritt. Nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen hat Kuhn gekämpft, sondern auch für eine starke Demokratie in Deutschland, für Geschlechtergerechtigkeit und gegen sexuelle Übergriffe. Das sagte er in Fazit gestern. Heute ist Hamburgs sozialdemokratischer Kultursenator Carsten Broster zum Nachfolger gewählt worden. Über Kunst, Kultur und Politik in einer Person habe ich mit ihm gesprochen. Herzlichen Glückwunsch und guten Abend, Herr Broster.
Guten Abend.
Ist Ihre Zeit, nebenbei Bücher zu schreiben, jetzt erstmal vorbei?
Also zumindest ist das neue Buch gerade raus. Ich habe kein weiteres unmittelbar vor und habe insofern die Zeitreserven, die ich brauche, um mich um den Deutschen Bühnenverein kümmern zu können.
Ausnahme/Zustand, notwendige Debatten nach Corona heißt dieses Buch. Kulturorte sind für Sie in diesen Monaten Orte des Trostes wie die Kirche, nur dürfen die Gottesdienste abhalten. Wann hat denn der Bühnenverein Sie gefragt, ob Sie kandidieren wollen, vor oder nach Erscheinen des Buchs?
Vor Erscheinen des Buches, deutlich vor Erscheinen des Buches. Tatsächlich, ich glaube, das hatte damit nicht so richtig viel zu tun. Als Ulrich Kuhn mich anrief und mich fragte, ob ich mir das vorstellen kann, waren wir zwar schon mitten in der Corona-Pandemie, aber alle noch dabei herauszufinden, was das eigentlich für eine merkwürdige Zeit ist, in der wir uns gerade bewegen.
Wollen Sie als Präsident des Deutschen Bühnenvereins jetzt die Lobbyarbeit betreiben, die Sie als Hamburgs Kultursenator nicht machen können?
Doch, ich glaube, ich kann relativ nahtlos an das anknüpfen, was ich auch in Hamburg machen kann. Meine Vorgängerin Barbara Kissler war ja bis zu ihrem Tod auch sowohl Senatorin als auch Bühnenvereinspräsidentin. Es war durchaus eine Frage, die ich dem Bühnenverein gestellt habe, ob man denn einen Politiker will, der ja einen anderen Blick hat als ein Intendant, den haben muss. Und man war sehr deutlich und dezidiert der Meinung, dass es sinnvoll ist, jemanden zu haben, der von der Politik aus Brücken baut. Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch seit Jahren als meine Aufgabe sehe, den beiden Bereichen dabei zu helfen, einander besser zu verstehen. Und ich glaube, in der Politik haben wir da gerade einiges an Arbeit zu leisten. Uli Kuhn hat da, finde ich, Großartiges getan. Und da versuche ich anzuknüpfen.
Sie sagen ja, es ist hart und es ist auch nicht logisch nachvollziehbar, warum die Kultureinrichtungen alle geschlossen werden mussten, jetzt im zweiten Teil Lockdown. Was heißt das jetzt also konkret für Ihre Arbeit, Sie als Politiker, der gleichzeitig Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist?
Also ich glaube, es geht vor allen Dingen erstmal darum, ein Bewusstsein für die Relevanz kultureller Orte und insbesondere der Bühnen in unserem Land zu schaffen. Das ist schon etwas, was, glaube ich, mehr noch als die Frage, ob es logisch ist, dass das eine oder andere geschlossen wird, eine enorme Kränkung gewesen ist, dass man einfach so eine Restkategorie Freizeitaktivitäten aufgemacht hat, in die alles hereinsortiert wurde. Ich glaube, das wird politisch auch langsam verstanden. Im Infektionsschutzgesetz gibt es jetzt die Differenzierung ja auch schon in den Diskussionen mittlerweile auch. Aber das darf nicht etwas sein, was man quasi mit enormen, energischen, diskursiven Aufstampfen immer wieder erzwingen muss, sondern uns allen muss klar sein, Kulturorte, unsere Bühnen, die Theater, die Orchester, das sind nicht nur Zerstreuungs- und Erbauungsorte, das sind Orte der Sinnsuche und der, sozusagen des Erkenntnisgewinns in unserer Gesellschaft. Und so, finde ich, müssen wir sie auch behandeln. Und das Schöne ist, dass die Theater die Chance haben, das nicht nur in einem Gespräch der Gesellschaft über sich selbst zu behaupten, sondern auch erfahrbar zu machen durch ihre Angebote, um dann ihre Alltagsrelevanz wirklich spürbar zu machen und nicht nur nachvollziehbar im Gespräch.
Sie haben als Hamburger Kultursenator natürlich politische Netzwerke. An welcher Tür werden Sie jetzt zuerst klopfen?
Ich glaube, momentan klopfe ich jetzt erstmal an ganz vielen Türen, auch innerhalb des Bühnenvereins, weil das schon auch etwas ist, wo es jetzt darum geht, sich auch zu erschließen, wie der Verband in den verschiedenen Verästelungen seiner Themen miteinander arbeitet. Es gibt ja neben dem großen Thema, was macht Corona mit uns und der kulturellen Landschaft, auch viele Umbrüche, die schon seit Jahren im Gange sind. Der Umgang mit Vielfalt, der Umgang mit Machtstrukturen, auch die Frage, was heißt eigentlich Klimawandel für den Kulturbetrieb? Wie geht es mit den tariflichen Strukturen weiter? Und ansonsten werde ich die Chancen nutzen, all denen, die nicht rechtzeitig auf den Baum kommen, zu erklären, wie wichtig die Kultur in diesem Lande ist. Weil das ist, wenn man so einen Gospel hat, dann muss man den auch verbreiten. Und damit werde ich nicht aufhören.
Ist das frech, wenn ich frage, sind Sie für den Deutschen Bühnenverein, was man eine eierlegende Wollmilchsau nennt?
Das müssten Sie den Deutschen Bühnenverein fragen. Das weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich mit Uli Kuhn am Anfang lange darüber diskutiert. Wollt ihr das? Weil natürlich kann ich einen Teil auch nicht in gleicher Art und Weise wie vorher. Ich kann nicht wie ein Intendant quasi mit der vollen Inbrunst für eine einzelne Institution sprechen, weil ich natürlich darüber hinaus mit der kulturpolitischen Verantwortung hier in der Stadt immer auch das gesamte Setting im Blick haben muss und natürlich auch in Verantwortung für Entscheidungen gezogen werde, die ich dann ja auch vertreten muss, die jemand, der außerhalb des politischen Geschehens ist, sozusagen mit Werbe kritisieren kann. Das heißt, das wird das ein oder andere Mal auch ein Spagat sein müssen. Aber das Schöne ist, dass der Bühnenverein dieses Spannungsverhältnis ja in sich trägt, weil ja die Träger und die Einrichtungen gleichermaßen dort Mitglieder sind und wir ein Team sind und dann auch andere solche Rollen nehmen können. Es muss nicht nur eine Person für den Bühnenverein sprechen. Ich fände es sehr, sehr gut, wenn wir auch die Vielgestaltigkeit des Theaters und seiner Landschaft auch über den Bühnenverein sichtbar machen können.
Jetzt schon auch als Hamburger Kultursenator und die Meinung, die Sie in Ihrem Buch und in Zeitungsaufsätzen vertreten, da stelle ich mir ja auch schon mal Ihre Arbeit ziemlich schwierig vor, das eine machen zu müssen, aber das andere zu glauben.
Das ist so ein bisschen so, wobei ich tatsächlich mit den aktuellen Beschlüssen, das habe ich ja auch aufgeschrieben, nicht in erster Linie ein Problem in der Sache, sondern vor allen Dingen in der Begründung hatte. Also man kann schon sagen, man muss auch mal eine Zeit lang Kulturorte schließen, weil wir generell wollen, dass Menschen keinen Anlass mehr finden, aus dem Haus zu gehen, wenn das die Begründung ist. Dann ist das kein Urteil über die Sicherheit oder Unsicherheit des konkreten Ortes. Was schwierig ist, ist, dass wir als Politik dann auch deutlich machen müssen, dass das eine ganz besondere und gravierende Eingriffssituation in Rechte ist und in etwas, was unsere Gesellschaft eigentlich ausmacht. Und den Teil lassen wir manchmal in so einer administrativen Wurstigkeit fast dann ein bisschen weg. Und das darf nicht passieren. Und da ist ein Kulturpolitiker dann immer auch derjenige, der wie so ein Dolmetscher zwischen den beiden Feldern unterwegs sein muss und dann eben in diesem Fall in die Politik hineinwirken muss, um zu erklären, dass das schon etwas ist, was einem genauso intuitiv über die Lippen gehen können muss, wie es der Bundeskanzlerin und dem bayerischen Ministerpräsidenten über die Lippen gegangen ist, dass es ausgeschlossen sei, Kirchen zu schließen. Ich würde mir wünschen, dass zumindest alle etwas intensiver zusammenzucken, bevor sie auf die Idee kommen, Kulturorte zu schließen oder sich besonders gut um die Begründung bemühen und das in der Situation, in der Dimension, um die es geht, dann auch klar machen.
Sie haben ja gesagt, Sie wollen jetzt erstmal in den Bühnenverein auch reinhorchen. Was steht denn langfristig auf Ihrer Agenda ganz oben? Gegen Hardcore-AfDler und ihre Definition von Kultur zu kämpfen, wie Ulrich Kuhn Fazit gestern Abend zum Abschied gesagt hat? Oder welches Thema ist es?
Das ist sicherlich ein Thema, das bleibt. Also ich glaube schon, dass Kulturorte insgesamt Orte sind, an denen wir uns als Gesellschaft in unserer Vielfalt begegnen. Und wir müssen es schaffen, dass diese Kulturorte in der Lage sind, gesellschaftliche Relevanz zu entfalten. Und ich glaube, da müssen wir anschließen. Es gibt ja diesen Kurzschluss, dass momentan einige versuchen zu argumentieren, warum Kulturorte, warum die Bühnen systemrelevant sind. Ich würde mich von dem Begriff gerne entfernen und würde die Relevanz unseres Arbeitens miteinander besser in die Gesellschaft hineintragen. Ich habe heute den britischen Dramatiker Simon Stevens zitiert in meinen Antrittsworten. We need to tell our stories better. Wir müssen unsere Geschichten besser erzählen. Und ich glaube, dass das wirklich was ganz Entscheidendes ist. Und das Theater kann Geschichten erzählen, wahrscheinlich besser als alle anderen Institutionen in unserer Gesellschaft. Und Geschichten sind die Art und Weise, wie wir Sinn erleben. Und wenn wir diese Funktion des Theaters in unserer Gesellschaft ins Bewusstsein heben, dann fallen die anderen Sachen viel leichter. Dann wird das, was sicherlich um die Ecke lauert, nämlich die Diskussion darüber, bleiben eigentlich die Kulturetats so, dass die Bühnen weiter das machen können, was sie machen, fallen leichter, wenn alle sich vorneweg schon mal einig sind, dass das eine sinnvolle Angelegenheit ist. Insofern muss das immer der erste Schritt sein, vom Inhaltlichen herkommen und dann die konkreten strukturellen Themen angehen.
Carsten Borster, Hamburgs Kultur- und Mediensenator, in Fazit im Gespräch als neuer Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Herr Borster, alles Gute, schönen Abend noch.
Ich danke Ihnen, schönen Abend.
Der Fausttheaterpreis vergeben heute Abend vom Deutschen Bühnenverein, von der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und Niedersachsen. Weshalb das Staatstheater Hannover für die Entscheidung der fünfköpfigen Jury freigehalten wurde. Tobi Müller, Theater, Schauspieler, Tanz, Oper, insgesamt 8 Kategorien hat der Faust in diesem Jahr, ein Zeichen der ganz besonderen Wertschätzung. Was war das jetzt ganz praktisch? Eine Fernsehgala ohne Zuschauer, ein Film, eine Zoom-Konferenz?
Na, es war auf jeden Fall am wenigsten eine Fernsehgala. Ich glaube, das sieht man jetzt auch im zweiten Lockdown schon ein bisschen, dass wir da weiter sind als im Frühjahr, wo man tatsächlich öfter mal so Verleihungen im Gala-Format gesehen hat. Deutscher Filmpreis zum Beispiel wurde noch so abgehalten, dass da waren wir einfach an einem anderen Punkt. Jetzt haben wir gemerkt, wir müssen alle ein bisschen Fernsehen machen, auch das Theater. Und man hat sich da für einen Film entschieden mit ein paar Zoom-Einsprengseln mit einzelnen PreisträgerInnen drin tatsächlich. Es fängt aber an mit den beiden ModeratorInnen. Das ist Zeynep Salih, eine Schauspielerin aus dem Ensemble des Staatstheaters, und Michael Kupfer-Radetzky. Die machen das sehr spielerisch, fahren erst mit dem Fahrrad in Hannover vor und haben so kleine Dialoge. Eigentlich sollte ja auch nächstes Jahr übrigens Hannover ausgerichtet werden, wenn es denn wieder geht, so alle hoffen, tatsächlich im Theater zu machen. Viel findet draußen statt, ganz Corona-konform, in Gärten, auf Balkonen, in Innenhöfen und so weiter. Es gibt so ein paar Theatergags mit Türen, die auf und zugehen. Plötzlich ist man im Büro von Uli Kohn, dem scheidenden Chef des Bühnenvereins, den wir gestern gehört haben. Plötzlich ist man bei Carsten Broster, den wir gerade jetzt gehört haben. Und wir sehen die Ausgezeichneten so ein bisschen beim Unboxing ihres Preises, wie diese Unboxing-Videos im Internet, wo man die Schachteln aufmacht. Oh, da ist der Preis drin und sie freuen sich drüber. Und die Theaterbelegschaften von ganz verschiedenen Theatern aus der Republik werden abgefilmt, wie sie applaudieren, auch da mit Abstand natürlich. Und aber gegen Ende der knapp 70-minütigen Show geht es dann doch in die Innenräume. Ein bisschen mehr Lüster, ein bisschen mehr Mühnlicht, ein bisschen mehr Glamour. Leider hat man aber auch gemerkt, dass der Faust für Dreisat nicht mehr ganz so wichtig ist wie ehedem. Ist nicht im Programm zu sehen, auch ein anderer Film, Faust on Tour, morgen um 12 Uhr, auch nicht gerade Primetime, aber jetzt schon in der Mediathek zu sehen. Und der Stream über das Schweizer Startup Spectu, das ist Theater on Demand, das gibt es jetzt seit dem Frühjahr, brach dann nach 2 Minuten tatsächlich ab und hing 20 Minuten, man kam nicht mehr rein. Nach der Verleihung wurde das dann quasi en bloc zur Verfügung gestellt, da konnte man sich's wieder angucken. Da hatte man mit Spectu wahrscheinlich nicht ganz mit so vielen ZuschauerInnen gerechnet, sind ja doch gut 80.000 Theaterschaffende in der Republik. Und wenn nur schon die Hälfte oder ein Drittel dazugreift, da kocht der Server natürlich ein bisschen anders. Ne?
Das war jetzt wie ein Countdown. Was sind denn die Preisträger? Wer ist der bemerkenswerteste Preisträger, die bemerkenswerteste Preisträgerin?
Ja, wir können jetzt nicht alle neuen Kategorien hier runter erzählen. Das kann man auch im Internet gucken. Astrid Meierfeld fand ich schön. Darstellerin Schauspiel. Das ist ja ein geschlechtsunspezifischer Preis. Es wurden nur 3 Frauen nominiert, kein einziger Mann. Astrid Meierfeld war auch schon mal nominiert vor ein paar Jahren. Jetzt hat sie ihn gekriegt für eine Rolle in Köln, für eines langen Tages Reise in die Nacht. Das war jetzt weniger überraschend als einfach ein schöner Preis für sie. Schon überraschend war die Regie. Der Regiepreis für die Polin Ewelina Maciniak hat den Boxer inszeniert, auch einen polnischen Roman. Und das in der Gaußstraße vom Thalia Theater in Hamburg, also eine Nebenspielstätte. Man hat da nicht das ganz große Besteck ausgepackt, sondern gesagt, nee, das ist auch wichtig. Hat auch damit zu tun, dass es schon andere Preise gibt, wie das Theatertreffen, wo dann eher die großen Produktionen kommen. Sehr berührend fand ich auch Darstellerin, Darsteller Tanz, Lucy Wilke und Pavel Dudusch. Das ist sehr inklusives Tanztheater, sehr achtsam, sehr berührend. Tatsächlich am lustigsten fand ich aber den Preis für den Sängerdarsteller im Musiktheater, Patrick Zielke als Baron Ochs in Der Rosenkavalier aus dem Theater Bremen. Und der hat nicht einfach gesagt, oh, ich freue mich, hier ist der Preis, sondern hat das ein bisschen anders gemacht. Das hören wir mal an.
Ich bin Patrick, hab den Faust, dum, 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 dum. Freu mich super, duper, duper. Endlich habe ich es geschafft. Dum, 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 dum. Gefeiert wird die ganze Nacht.
Ja, oder eben doch nicht gefeiert. Er hat so auf dem Faust, auf diesem Goldbarren eigentlich so ein bisschen Gitarre, Luft gespielt, könnte man sagen. Für einen Opernsänger fand ich das doch beträchtlich, was er da abgezogen hat. Hätte ich jetzt so nicht erwartet und habe mich sehr amüsiert.
Für sein tänzerisches Lebenswerk hat der 71 Jahre alte William Forsythe einen Faust bekommen. Was eine gute Entscheidung.
Ja, das ist der mit Abstand profilierteste in der Faustrunde natürlich, William Forsythe. Ich glaube, nicht er schmückt sich mit dem Faust, sondern der Faust schmückt sich mit William Forsythe, müsste man in dem Fall eigentlich sagen. Der war ja schon in Stuttgart bei Klaus Peimer 1974 da. Dann war er von 1984 bis 2004 Ballettdirektor in Frankfurt. Also eine wirklich große Intendanz, ganz wichtig für den Tanz in Deutschland, für den postmodernen Tanz zumindest, auch in großen Theatern, dass er da angekommen ist. Er hat dann dann seine eigene Kompanie gegründet, danach mit privaten Sponsorengeldern. Er hat auch ein digitales Notationssystem erfunden, wie man Choreografien aufzeichnen kann, immer auch wieder auf der Grenze zur bildenden Kunst. Und sehr interessant, so ein bisschen als historischer Rückblick in dem Film, den wir eben morgen auf Dreisat sehen, Faust on Tour, fand ich, was er gesagt hat über seine Anfänge in Frankfurt am Main, was heute wirklich als legendäre Intendanz gilt. Und es hat überhaupt nichts funktioniert. Das Publikum ist ihm davongelaufen. Sie haben geschrien. Die Politik hat da irgendwie kalte Füße gekriegt. Und das sagt er ziemlich berührend, finde ich, in diesem Film.
Wir brauchen Leute, sage ich wir, als Künstler, die an unsere Ideen glauben. Und in Frankfurt, diese Person war für mich Klaus Zehelein. Es war in Frankfurt eine Katastrophe. Der Kulturdezernent am Anfang, Hilmar Hoffmann, war absolut verzweifelt. Und es war Klaus Zehelein, der mich geschützt hat und an die Arbeit geglaubt hat.
Klaus Zehelein, der Chefdramaturg da der Frankfurter Bühnen. Und das könnte man, da könnte man schon was lernen für heute, ne? Dass man auch sieht, dass große Intendanzen, die es dann später geworden sind, wahnsinnig schwierige Starts hatten und dass es eben dieses Vertrauen braucht, auch der Kulturpolitik. Ich hoffe, da hört auch der Bühnenverein zu oder andere Kulturpolitiker und auch des Hauses, dass man das stärkt und sagt, nee, wir gucken mal ein paar Spielzeiten. Es geht heute manchmal verloren und das fand ich ganz schön, wieder mal zu hören, wie es denn damals war. Eine der größten Intendanzen im Tanz auf jeden Fall, die wir je hatten in den letzten 50 Jahren in Deutschland. Und so fing sie an. Schwierig eben.
Tobi Müller über die Fausttheaterpreise 2020, die am Abend vergeben wurden. Die digitale Gala im Schauspielhaus Hannover hat er sich für uns angesehen. Macht doch mal in euren Theatern was anderes als die ewig selben Klassiker. Überspitzt formuliert erhob FAZ-Kritiker Simon Strauß diese Forderung und siehe, Zeitung und Bühne haben sie umgesetzt. Im großen Saal der Berliner Volksbühne. Ohne Publikum, dafür aber mit umso mehr Prominenz. Das Projekt Spielplanänderung, Susanne Burkhardt schildert, wie es entstand.
Oh, erlauben Sie, Sie sind noch jung. Und dann sind Sie ein Fremder.
Die Idee ist einleuchtend. Warum nicht mal schauen, was es so gibt im Archiv der vergessenen Theaterstücke? Denn
wir haben so ein bisschen das Problem im Theater. Also entweder wird irgendwas hergenommen und übers Knie gebrochen, damit es irgendein dramatisches Narrativ bekommt. Oder es wird immer derselbe Käse gespielt. Ähnlich wie in der Musik, wo man sagt, Schubert hat viel mehr komponiert. Warum werden eigentlich immer dieselben Sachen aufgeführt?
Das könnte sich ja wirklich mal ändern, findet Dörte Lisewski, Schauspielerin am Wiener Burgtheater.
Und da ist wirklich was zu heben. Da könnte man ein eigenes Theater gründen.
Ein eigenes Theater nur mit vergessenen Stücken? Der Tag in der Berliner Volksbühne gibt einen kleinen Eindruck davon, wie das klingen könnte in so einem Theater, wenn zum Beispiel Hans-Henny Jahns Medea ihrem erwachsenen Sohn zur Hochzeit das Herz ausschüttet.
Mein Sohn, du wartest auf mich und im Zweifel bist du, wie Medea dir begegnen möchte, nachdem sie deine Liebe Ziel erfahren. Das tiefer dein Vertrauen zu mir nicht, könnte schmerzen, jedoch verschwinden kleine Sorgen vor dem größten Glück.
Das ist ja eine etwas andere Fassung als die klassische Medea-Fassung, die wir kennen. Also die Kinder sind schon erwachsen.
So Gina Haller, die den ergreifenden Monolog wieder und wieder in die Kamera spricht.
Es zeigt auch eine sehr verletzliche Seite an Medea, die ja oft als diese Kindermörderin porträtiert wird und skrupellose Frau. Wie kann man die eigenen Kinder und dass die so emotional eigentlich eine Rede an ihr Kind hält und sagt, wie sehr sie es liebt, aber auch wie sehr sie schmerzt, dass sie von den Kindern getrennt wurde und ausgegrenzt wird von der Familie.
Doch einem Glückstag opfert man das sorgenreiche Leben gerne.
Simon Strauß' Idee, alte Texte auszugraben, geht einher mit dem Vorwurf, die Dramaturgen wären zu bequem. Man spiele immer die gleichen Klassiker, dazu Roman- und Filmadaptionen, Stückentwicklungen, statt alte Dramenschätze zu heben. Viele fanden diesen Ansatz konservativ. Strauß dagegen betont, er wolle gar nicht neu gegen alt ausspielen, sondern vielmehr das euphorische Potenzial wecken.
Für die literarische Qualität von Theaterstücken, ich würde ja immer sagen, in der Lyrik und in der Prosa haben wir ja auch nicht die Vorstellung, dass man etwas überwindet, um etwas Neues zu finden. Nicht? Manchmal geht mir einfach nur auf die Nerven, sozusagen diese Vorstellung, dass das einzig Progressive, die performative Art und Weise ist, das immersive Theater. Aber zur Vielfalt gehört eben auch, dass man das literarische Theater nicht von vornherein einfach abwertet.
Im besten Fall, so die Schauspielerin Gina Haller, gelingt dann eine Wiederentdeckung. Denn vergessen wird in dieser kurzlebigen Zeit schnell, egal ob alte oder neue Stücke.
Aber manchmal gehen Stücke ja auch unter, auch jetzt so. Also wir haben ja viele tolle Autorinnen und Autoren, die einfach tolle Sachen schreiben und dann wird es uraufgeführt und dann verschwindet das Stück und wird nie wieder gespielt. Genauso ist es mit den alten Stücken. Also das sind Schätze vergraben. Vielleicht muss man die einfach nochmal angucken und denkt, hat man ja auch einen Kleiderschrank, ne? Und sieht dann, oh krass, das war ein Kleid. Das hatte ich jetzt irgendwie 100 Jahre gefühlt nicht mehr an, aber eigentlich passt es total. Manchmal muss man einfach nochmal auch in die Vergangenheit gucken, um zu sehen, ob man was übersehen hat.
Im Schutz seiner Stärke will ich wagen.
Also werden Szenen aufgeführt aus 5 Jahrhunderten, darunter Anna Gmeiners Automatenbuffet, Else Lasker Schülers Die Wupper oder ein Monolog aus George Bernard Shaws Heiliger Johanna, kraftvoll vorgetragen von Stefanie Reinsberger.
Ich gehe da jetzt raus. Die Liebe in ihren Augen wird mich über den Hass in euren Augen hinwegtrösten.
Das Kramen im Kleiderschrank der Dramengeschichte hat an diesem Samstag viele hübsche Accessoires an den Tag gebracht. Aber auch Texte, die aus der Zeit gefallen scheinen. Die kurzen Szenen wirken wie eine Art Trailer, machen im besten Fall Lust auf mehr, nur weiß ich danach nicht, ob ich das Beste schon gesehen habe. Trägt die Aufführung des ganzen Stücks, die Sprache, die Handlung? Darauf konnten die Appetithäppchen keine Antwort geben.
Ich glaube aber, dass der Anspruch gar nicht so ist, zu sagen, ach, weil ich den einen Text jetzt gehört habe, muss das ganze Stück toll sein, sondern dass es eher darum geht, ich höre da eine Sequenz und jetzt hätte ich Bock, mal das Ganze zu lesen.
So Stefanie Reinsberger. Die Aufführungen sollen also einfach nur neugierig machen auf die AutorInnen oder das Stück.
Also ich fand das jetzt sehr interessant, so zu überlegen, wie geht denn ein Theater ran, welche Stücke es auswählt. Und ich glaube, ich würde es auch so machen. Ich würde mir mal ganz zufällig eine Stelle suchen und sagen, wenn mich die anderthalb Seiten packen, dann lese ich weiter. Und wenn es Stellen gibt, die einen nicht packen, finde ich es absolut legitim auch zu sagen, nee, irgendwie die haben mich nicht so gekriegt, dann habe ich nicht Lust weiterzulesen. Also das ist ja genau das, was jetzt hier versucht wird, zur Verfügung zu stellen.
Der Theatermarathon in der leeren Berliner Volksbühne zeigt neben einzelnen überraschend starken Texten, von denen einige im Theater von heute Bestand haben könnten, vor allem dies. Ein Häppchen ersetzt kein opulentes Menü. Ob die ganzen Stücke eine Wiederaufführung im Heute vertragen, das bleibt unbelegt. Für eine groß angekündigte Spielplanänderung bräuchte es mehr Texte und stärkere Argumente.
Sagt Susanne Burkhardt. Aber das Beste dieses Spielplanänderungstheatertages können Sie mitkriegen morgen ab 19 Uhr mit dem Klick auf faz.net/Theaterserie und ein großer Theaterrundumschlag im Deutschlandfunk Kultur am Nikolaustag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, hat sich für Teile einer Sendung des Kabarettisten Dieter Nuhr in der vergangenen Woche entschuldigt. Das geht aus einem Schreiben an die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner eines Protestbriefs hervor, über das der Tagesspiegel berichtet. Auslöser war die Kritik Nuhrs an einem Buch der schwarzen Autorin Alice Hasters. Der Titel: Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Der Kabarettist nannte diesen Titel reißerisch und rassistisch, weil er weißen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe Rassismus unterstelle. Gelesen hatte Nuhr das Buch aber nicht. Zudem behauptete er fälschlicherweise, das Werk sei ein Riesenrenner in den USA gewesen. Dort ist es aber nie erschienen. Die RBB-Intendantin Schlesinger betonte nun, der sachliche Fehler von Dieter Nuhr hätte nicht passieren dürfen. Unsere Entschuldigung dafür richtet sich zuerst an Alice Hasters. Allerdings schrieb die Intendantin auch, dass sie die Äußerungen Nuhrs von der Kunstfreiheit gedeckt sehe. Man schätze Nuhr, weil er an Grenzen gehe. Die Berlinale wird nicht verschoben. Denn auch das Frühjahr sei Corona-bedingt unsicher, sagte Geschäftsführerin Marietta Rissenbeek im Deutschlandfunk Kultur. Eine Verschiebung auf Mai, also nach den Filmfestspielen in Cannes, schloss sie aus. Dorthin reise die gesamte Branche und käme dann nicht noch einmal nach Berlin, so Rissenbeek. Für den Fall, dass das Festival stattfinden könnte, gäbe es schon Strategien.
Da haben wir uns sehr ausführlich mit auseinandergesetzt und Pläne entwickelt. Natürlich ist uns bewusst, dass wir sowas wie einen Empfang für 2000 Personen gar nicht erst andenken brauchen und haben uns voll darauf eingestellt, dass wir im Februar uns sehr auf die Kinovorführungen konzentrieren werden.
Der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Cuomo, erhält für seine täglichen TV-Briefings zum Coronavirus einen internationalen Emmy. Cuomo werde mit dem Founders Award der Academy geehrt, weil er seine Ansprachen im Fernsehen dazu genutzt habe, die Öffentlichkeit zu informieren und zu beruhigen, sagte der Präsident der Akademie. Der Preis wird an Personen oder Organisationen vergeben, die kulturelle Grenzen zum Wohl der Menschlichkeit überbrücken würden, hieß es. Vorherige Preisträger des Founders Award sind der frühere US-Vizepräsident Al Gore, die TV-Persönlichkeit Oprah Winfrey und Regisseur Steven Spielberg.
Abu Dhabi. Das Emirat weiß um das Ende der Ölära und setzt schon länger auf Kunst. Eine Filiale des Louvre gibt es seit 3, ein Kulturzentrum seit 2 Jahren. 2007 fand die erste internationale Kunstmesse Abu Dhabi Art statt. Derzeit läuft die Ausgabe 2020 natürlich digital. Was bedeutet das für die Kölner Galeristin Brigitte Schenk, die seit mehr als 20 Jahren auf Kunst aus dem Mittleren Osten und Nordafrika spezialisiert ist? Schönen guten Abend, Frau Schenk.
Ja, guten Abend.
Sind Sie bis zum 26. November nur noch online? Gibt es was anderes in Ihrem Leben zurzeit?
Nicht wirklich. Jeden Tag 8 bis 10 Stunden, ja.
Die Abu Dhabi Art ist ja in diesem Jahr digital organisiert worden mit 6 Kuratoren, mit einzelnen Sektionen. Ist das zu spüren oder ist das doch irgendwie schwierige Arbeit bei allen Vorbereitungen?
Ja, also ich muss mal eins vorweg sagen. Wir machen diese Messe seit 17 Jahren. Also wir sind eine der ersten, die damals noch unter Art Paris Abu Dhabi firmierte, dieser Messe beigewohnt haben. Insofern haben wir natürlich auch ein bisschen Erfahrung mit dem arabischen Klientel. Es ist einfach eine vollkommen neue Art der Präsentation. Es ist auch ein vollkommen neues technisches Tool. Also eine 3D-Präsentation eines Kunstwerkes in einem Raum. Ja, das ist ein Schritt, aber der ist wichtig, weil es geht ja gar nicht anders im Moment. Insofern ist das natürlich eine komplett neue Situation, ja.
Sie würden ja auch gerne für Arbeiten von 2 Künstlern aus Ägypten und Saudi-Arabien Käufer finden. Wie machen Sie das denn jetzt ganz praktisch? Wie können wir uns das vorstellen?
Das läuft eigentlich, muss ich sagen, gar nicht so anders ab als vorher. Also Sie müssen sich vorstellen, in den ersten Jahren, das kann sich heute auch, glaube ich, kein Mensch mehr vorstellen, aber vor knapp 20 Jahren sah das da noch ganz, ganz anders aus. Also da hatten wir noch getrennte Eröffnungen für Männer und Frauen. Da wurden auf der Messe nachts die Räume geöffnet für die Top-Shakers, die sich untertags gar nicht unter das normale Volk in Anführungsstrichen gemischt haben. Da wurden Aufzüge in Hotels blockiert, wir mussten bis 3 Uhr morgens warten. Das hat sich dann so Jahr für Jahr etwas geändert. Dann kamen die Shakers auch persönlich untertags auf die Messe mit natürlich ihren jeweiligen Beratern, haben sogar ihre E-Mail-Adressen irgendwann mal, also sehr viel später, verteilt. Aber im Prinzip läuft das immer so ab, dass man die Highlights der Messe in einem File präsentiert mit Preisen, mit allem drum und dran, mit Shipping Costs und Duty und Customs berechnet und der Messeleitung schickt, auch wenn die Messe physisch stattfindet. Und die Messeleitung, die im Prinzip aber auch dem Staat Abu Dhabi gehört, leitet das dann weiter an die Top-VIPs in nicht nur Abu Dhabi, natürlich in den gesamten Emiraten. Die sitzen dann natürlich zu Hause, gucken sich auch alles sehr genau an und kreuzen dann an, was sie interessiert und über was sie mehr Informationen haben wollen. Und dann liefern wir diese Informationen, unabhängig davon, ob wir jetzt physisch vor Ort sind oder nicht. Das heißt, das Prozedere ist eigentlich das Gleiche, nur die Präsentation ist natürlich jetzt virtuell und nicht physisch.
Was haben denn Ihre Kollegen so im Angebot? Schauen Sie sich das auch an oder andersrum gefragt, was zu zeigen ist der Messe denn wichtig?
Ja, das ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Es gibt viele Galerien, die auch aus falschen Vorgaben auf diese Messe kommen, weil sie meinen, dort teure, wichtige Kunst verkaufen zu können und sich gar nicht mit den Gegebenheiten vor Ort befassen. Also es gibt viele Blue-Chip-Galerien, die meinen, dass sie Picasso für 20 bis 80 Millionen in Abu Dhabi besser verkaufen könnten als auf der Art Basel. Dann gibt es natürlich Galerien, die aus der Region rekrutiert werden. Das sind nicht ganz so viele, aber also aus der MENA-Region. Es gibt auch Galerien aus Dubai, die einen etwas besseren Zugang zu der eigenen Szene haben. Und dann gibt es natürlich die lokalen Galerien. Das sind allerdings sehr wenige. Aber ich denke mal, erfolgsversprechender ist natürlich, dass man auf der einen Seite seinem eigenen Programm treu bleibt, aber natürlich sich auch mit der Region, in der man ausstellt, auseinandersetzt.
Das Homeoffice wird weltweit bleiben. Glauben Sie auch, digitale Kunstmessen könnten sich halten oder würde Ihre Arbeit vor allem eben in der MENA-Region Mittlerer Osten, Nordafrika dann überhaupt nicht weiterkommen?
Ich denke mal, dass das unabhängig jetzt von Corona wir mit den virtuellen Viewing Rooms leben lernen müssen. Vor allen Dingen auch die Sammler und Käufer oder auch Ausstellungsmacher wie die ganzen Messen. Es hat natürlich auch positive Aspekte. Ich denke mal, das kann man weltweit auch so ein bisschen nachspüren, dass so schlimm wie die Situation ist, gibt es einem natürlich auch mehr Kraft, sich auf die Substanz zu konzentrieren. Also sprich, wenn man heute ein Bild in L.A. verkauft, früher war das sehr aufwendig, man musste dahin fliegen, man musste ein Viewing machen, man musste einen Zustandsbericht machen, unter Umständen sogar den Kunden einfliegen lassen. Heute ist das alles nicht mehr möglich. Das heißt, wir haben mehr Zeit, wir müssen uns aber auch mehr mit der Technik beschäftigen. Heute macht man hochauflösende Fotos, Videos eben in den Speditionen von den Bildern und schickt die zu den Kunden. Dadurch spart man sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Das immerhin ist ein, finde ich, ein positiver Aspekt auch in puncto Klima, Zeit, Energie, Geld. Ich glaube, also das lernen wir alle. Und insofern denke ich nicht, dass wir zu dem alten System einfach so wieder zurückkehren werden.
Die Kölner Galeristin Brigitte Schenk über ihre Arbeit heute und in den nächsten Tagen noch bei der digitalen Kunstmesse Abu Dhabi Art, die bis zum 26. November dauert. Frau Schenk, toi toi toi.
Dankeschön.
Das Bode-Museum in Berlin im 116. Jahr seines Bestehens sollte dort Klartext gesprochen werden. Mit einer Ausstellung über die Geschichte des Hauses mit byzantinischer Kunst und der großen Skulpturensammlung. Trostpflaster ist eine Dokumentation, die morgen bei Arte zu sehen ist. Sie dreht sich um einen Jahrhundertstreit der Kunstgeschichte. Eine Büste aus Wachs, die Flora genannt wird und von Gründungsdirektor Wilhelm Bode 1909 in London gekauft wurde, weil er die Sammlung unbedingt mit einer der seltenen Skulpturen von Leonardo da Vinci krönen wollte. Aber es wurde kein Triumph, denn bis heute gibt es nicht so unterschätzende Hinweise, dass der britische Bildhauer Cockle Lucas die Flora nicht nur zum Verkauf aufhübschte, sondern selbst gemacht hat. Die Doku begleitet die Suche nach der Wahrheit von Neville Rowley, Kurator der Skulpturensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Rolle spielt die Göttin Flora, die Bodes Ruf vor 100 Jahren gewaltig ankratzte, in der Ausstellung, auf die das Publikum nur noch warten muss?
Sie spielt eine Schlüsselrolle. Sie ist als Zentralobjekt in dieser Sektion. Sie könnte aber über die Geschichte des Museums erzählen. Sie hat sehr viel zu tun mit der Renaissance, der italienische Renaissance, und das ist einer der Schwerpunkte von der Sammlung des Bode-Museums. Sie hat sehr viel zu tun, wie Sie schon erwähnt haben, mit Wilhelm Bode, der seinen Namen an dem Museum gegeben hat nach seinem Tod. Und sie sagt so viel über die Konservierung, Restaurierung, Untersuchung. Was ist dieses Objekt? Das ist die Frage der Doku und das ist eine Frage, die seit mehr als 110 Jahren nicht ganz geantwortet wurde.
Sie haben ja einen langen Atem, um herauszufinden, ob die Flora-Büste nun von Da Vinci ist oder nicht. Bode hatte sie für 8.000 britische Pfund gekauft in London, ich sagte es. Verstehen Sie, dass er sehr, sehr dafür kämpfte, sie Da Vinci zuzuschreiben?
Ja, natürlich, weil ich habe viel über Bode studiert und der Zweifel war nicht sein Ding. Er war genannt der Bismarck der Museen. Er musste immer recht haben. Er war auch sehr, sehr oft recht. Er war einer der besten Kunstkenner der Zeit. Und deswegen, er wusste, dass es gab Skulpturen von Leonardo. Leonardo da Vinci war natürlich ein Maler, aber er war auch ein Bildhauer. So deswegen, sofort, er hat eine Wachsbüste, der so nah von dem Stil von Leonardo. Am Anfang hat er geschrieben, ja, das ist vielleicht ein Nachfolger von Leonardo oder vielleicht Leonardo selbst. Und danach war es nur Leonardo. Er hat seine Meinung nie geändert.
Warum gibt es Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, Sie sind auf die Renaissance spezialisiert, die glauben, dass der britische Bildhauer Cockle Lucas der Schöpfer der Flora ist?
Weil die Kunstgeschichte und die Wissensgeschichte ist immer ein Streik, eine Polemik, weil man kann immer einige Ergebnisse in eine Richtung oder in eine andere interpretieren. Wir alle sind einverstanden, dass Leonardo auch ein Bildhauer war. Über diese Skulptur weiß man nicht. Wir wissen, dass er sicherlich 100% mit Wachs gearbeitet hat. Aber es gibt kaum Wachs von dieser Zeit. Und ohne andere sicheren Sachen ist es kompliziert, eine Sicherheit zu haben. Dann gibt es auch der sogenannte Filcher, der Sohn von Richard Cockle Lucas, der gesagt hat, ja, mein Vater hat das gemacht. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meinem Vater geholfen, um das zu machen. Wer sagt die Wahrheit? Das ist die große Frage. Aber auf der Seite von Bode und auf der anderen Seite von Lucas, sie waren beide sicher von sich selbst.
Bei Bildern, da ist es ja einfach, das Alter über das Material zu bestimmen, das verwendet wurde. Es ist jetzt eine Wachsbüste und Sie haben es gesagt, man kann das Alter nicht eindeutig bestimmen. Warum nicht? Wir sind im 21. Jahrhundert.
Ja, und warum der 21. Jahrhundert müsste wissen, alles, was vorher gemacht wurde, das ist leider nicht der Fall. Es gibt einige Technik, die vor 50 Jahren als absolute Sicherheit geglaubt wurden. Das Problem ist, dass diese Büste mit dem C14, das ist nicht so einfach, eine Sicherheit zu haben.
Weil was ist C14?
Das ist der Carbon-14. Das ist eine Methode, die Mitte des 20. Jahrhunderts benutzt wurde, um ein Material organisch zu datieren, wie Holz, wie Wachs. Aber die Wachs von der Flora ist ein bisschen eine Mischung und das ist nicht so eindeutig. Es geht mehr in eine Richtung als in die andere, aber das ist kein 100% Sicherheit.
Bode kaufte die Flora bei einem Kunsthändler, als sie vor ihm stand. Herr Rowley, zeigt der Fall für Sie auch, wie wichtig Provenienzforschung ist?
Das ist eine der wichtigsten Rolle der Museen heute. Bode war auch über Provenienzforschung interessiert. Er wollte unbedingt wissen, wovon dieses Objekt kommt, weil wenn das kommt aus Mailand zum Beispiel, das ist gut in eine, das ist wo Leonardo da Vinci für 20 Jahre als Bildhauer gearbeitet hat. Die Provenienz dieser Büste ist eine Schlüsselfrage. Es gibt ein altes Foto der Büste, wahrscheinlich in der Werkstatt von Richard Cockle Lucas, wo sie ein bisschen komisch gekleidet wurde. Das ist ein bisschen eine Spur, die sehr wichtig für mich in dieser Forschung war.
Herr Rowley, da kann ich nur sagen, toi, toi, toi.
Ja, danke.
Die Suche nach der Wahrheit über die Flora-Büste, die Dokumentation Leonardo da Vinci und die Flora-Büste zu sehen morgen um 16.15 Uhr bei Arte und seit heute schon in der Mediathek. Herr Rowley, ich danke Ihnen sehr.
Danke sehr.
Schönen Abend noch.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Nur die wenigsten zählen die Redekunst zu den großen Vorzügen Angela Merkels. Dafür unterhält die Kanzlerin ihr Publikum immer wieder mit herrlich umständlichen und tollpatschigen Formulierungen. Kürzlich zum Beispiel wollte Merkel die Leute davon überzeugen, sich Corona-halber noch konsequenter von anderen Leuten abzuschotten und gab die Parole aus, jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Das Problem dabei ist, so Kurt Kister in der Süddeutschen Zeitung, dass ein Kontakt sich dadurch definiert, dass er stattfindet. Der Wortstamm liegt, wie so oft im Abendland, im Lateinischen. Contingere heißt berühren. Eine Berührung, die nicht stattgefunden hat, ist keine Berührung. Kister gab zu, dass seine Belehrung teils ins Beckmesserische tendiert, führte sie aber dankenswerterweise trotzdem fort. Streng genommen ist ein Kontakt, der nicht stattfindet, also kein Kontakt. Vollends schwierig wird es, wenn die Kanzlerin etwas, das nicht stattfindet, bewertet, in dem Fall also als gut. Gewiss, man kann sagen, es sei gut, dass man heute auf dem Weg zur Arbeit keinen Unfall hatte. Dies aber ist etwas anderes, als wenn man sagt, jeder Unfall, der nicht stattfindet, ist gut. Kein Unfall ist gut und wenn er nicht stattfindet, ist es eben kein Unfall. Kaum jemand würde seinen ereignislosen Weg vom Bahnhof ins Büro als eine Folge ausgebliebener Unfälle verstehen und das Erlebte bzw. Nicht-Erlebte anschließend als gut beschreiben. Ein sehr hübscher SZ-Artikel. Wir sagen, jede sprachliche Ungelenkigkeit, die Angela Merkel nicht vermeidet, ist unter solchen Umständen gut. Im Übrigen wird die Kanzlerin umso eher wieder die Lizenz zu unlimitierten Vollkontakten erteilen, je besser die kommenden Impfstoffe wirken. In der Rubrik »Wie geht es uns, Herr Küppersbusch?« erwähnte die Tageszeitung, Özlem Türeci und Ugo Sahin vom Unternehmen BioNTech hätten, wie alle Welt weiß, einen Impfstoff mit 90%iger Wirksamkeit entwickelt. Frage der Taz: Ist das Ende der Pandemie nun in Sicht? Antwort Küppersbusch: Nee, der Anfang eines Hypes aller Frau Türeci ist unser Zuckerberg. Die Story von der Migrantin zur Menschheitsretterin wird so vorweihnachtlich bepudert, dass man die drohende Schnellverdrostung schon ahnen kann. Also zum Schutz aller Beteiligten. Nüchtern gucken, was der Impfstoff kann, verantwortungsbewusst einsetzen, kein Podcast und nicht zu Lanz gehen. Bis Weihnachten und weit darüber hinaus wird uns das Virus aber erhalten bleiben und das nötig zum Nachdenken. In Zeiten der Corona-Pandemie steht das Fest nun als Infektionstreiber erstmals grundsätzlich in Frage. Gut so? Fragte die Wochenzeitung der Freitag. Laut Elsa Köster ist Weihnachten der ideale Anlass, die gespaltene Gesellschaft zusammenzubringen. Nur glaube niemand, Köster hätte dabei an Friede, Freude, Eierkuchen unterm Lametta gebeugten Lichterbaum gedacht. Weihnachten zwingt Millionen im postchristlichen Kulturraum, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die einander überwiegend nicht selbstbestimmt suchen und finden konnten. Mit der Familie. Weihnachten ist eine gigantische soziale Grausamkeit, eine gesamtgesellschaftliche Zwangstherapie. Fällt Weihnachten in diesem Jahr komplett weg, bricht zumindest der klägliche Rest eines alten Sozialsystems zusammen. Keine Schokolade mehr, die Familien auf der Suche nach Harmonie in harte soziale Konflikte zwingt. Und jetzt mal ehrlich, was soll unsere Gesellschaft denn bitte sonst retten, wenn nicht magische Schokolade? Elsa Köster war also für Feiern, Katharina Schmitz dagegen, dagegen. Ihr Urteil im Freitag: Wenn das Fest der Liebe in diesem Jahr ausfällt, gewinnen Familien und das Klima. Apropos Klima. Das TV-Drama Ökozid, in dem der Regisseur Andreas Feil die Bundesrepublik im Jahr 2034 wegen ihrer Klimapolitik vor den Internationalen Gerichtshof stellt, spaltete die Kritik. In der Tageszeitung Die Welt höhnte Alan Posner unter der Überschrift »Das verlogene Tribunal«: Wer vertritt den globalen Süden vor Gericht? Zwei weiße deutsche Anwältinnen, gespielt von Friederike Becht und Nina Kunzendorf. Die 31 Kläger sind reduziert auf Vertreterinnen von Haiti und Mosambik, kopfnickende Statisten in farbenfroher Nationaltracht und einen Bauern aus Bangladesch. Anscheinend ist der globale Süden in Feils Fantasie nicht einmal in der Lage, fähige Anwältinnen hervorzubringen und schon gar nicht anders denn als Opfer aufzutreten. Der Film reproduziert also den rassistischen White Savior-Komplex, den Wahn, die Weißen müssten die People of Color retten. Der Set-Autor Alex Rühle hatte offenbar einen anderen Film gesehen. Er war begeistert von diesem analytischen Feuerwerk. Zum mutigen Kunstwerk wird dieser Film dadurch, dass die eigentlichen Hauptfiguren hier die Fakten und Argumente sind. Sie belegen, dass Deutschland seit 30 Jahren alle konsequente Umweltpolitik blockiert und aushebelt. Es ging uns darum, systematische Strukturen kenntlich zu machen, sagt Andres Feil am Telefon. Ein Versagenskontinuum. Die Linie von Schröder und Clement setzt sich ungebrochen fort bei Merkel und Gabriel. Andres Feil in einem SZ-Artikel von Alex Rühle, zu dessen klischeemäßigem Feindbild auch panzergroße PKWs gehören. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hätte Rühle nachlesen können, dass das Bauen und der Betrieb von Gebäuden laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen 40% unserer Emissionen verursachen. Entsprechend appellierte Niklas Mark: Wir brauchen eine Bauwende. Andererseits, welches Gesetz sagt überhaupt, dass der Mensch seine Angelegenheiten je in den Griff kriegen kann? Im Spiegel predigte der Philosoph Wolfram Eilenberger: Die sogenannte Wirklichkeit schert sich einen feuchten Kehricht darum, was wir von ihr denken, erhoffen oder selbst kollektiv von ihr für richtig und wahr vermeinen. Vielmehr ist sie das, wogegen niemand je immun ist. Das, wogegen es keine bleibende Impfung gibt. Sie ist der Anti-Safe Space par excellence, das Unverfügbare und damit Unabwählbare schlechthin. Falls Sie trotzdem einen netten Sonntag haben wollen, dann pfeifen Sie vielleicht mal auf Merkels »Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut« und gönnen sich mit einem Titel der SZ eine Zeit der Zärtlichkeit.
Ich wünsche eine gute Nacht.